Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Wer ein Unternehmen führt, trifft jeden Tag Entscheidungen. Manche betreffen Zahlen, andere Maschinen, viele Prozesse. Die wirklich wichtigen Entscheidungen betreffen jedoch Menschen. Christina Böhm führt gemeinsam mit ihrem Bruder einen Familienbetrieb in vierter Generation. Rund 30 Mitarbeitende aus mehr als 10 Nationen arbeiten heute im Unternehmen. Moderne Robotik, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit gehören dort genauso selbstverständlich zum Alltag wie klassisches Handwerk. Doch wer Christina Böhm zuhört, merkt schnell, sie spricht selten zuerst über Farbe, über Umsatz oder Baustellen. Sie spricht über Verantwortung. Für ihre Mitarbeitenden, für den Mittelstand, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb engagiert sie sich weit über ihr Unternehmen hinaus, mischt sich in politische Debatten ein, wirbt für bessere Rahmenbedingungen und setzt sich sogar für Entwicklungsprojekte in Afrika ein. Mich interessiert heute deshalb weniger die Unternehmerin als der Mensch hinter den Entscheidungen. Wann wird Verantwortung zur Last? Wie führt man, ohne sich selbst zu verlieren? Und warum lohnt es sich trotzdem, jeden Morgen wieder Verantwortung zu übernehmen? Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Christina Böhm.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Liebe Christina, herzlich willkommen bei mir. Und Hand aufs Herz, ist die Lage denn in Deutschland besäufniserregend?
Ja, leider schon, ne?
Kannst du das ein bisschen ausführen für uns?
Ja, ich meine, unsere aktuelle Regierung ist seit, 15 Monaten im Amt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn ein Mitarbeiter, wir haben bei uns Probezeit 6 Monate, nach 6 Monaten so performt wie unsere Regierung, dann würde ich den rausschmeißen.
Ja, also über diese Probezeit der Bundesregierung, die ja schon vorbei ist, sprechen wir auch gleich noch etwas ausführlicher. Liebe Christina, bist du denn vom Typ her eher schüchtern oder eher nüchtern oder beides?
Vielleicht weder noch. Nein, ich bin nüchtern. Um Himmels Willen, ich bin nüchtern im Podcast, aber schüchtern eher nicht. Also ich bin eher so der extrovertierte Typ.
Ja, also du wärst auch nicht die Erste, die nicht nüchtern in meinem Podcast ist. Also damit kannst du mich jetzt nicht wirklich schockieren, warum wir das hier mit dem Nüchtern und mit dem Besäufnis so thematisieren. Darauf kommen wir auch gleich noch. Aber da du das Thema auch schon angesprochen hast, viele Menschen haben ja das Gefühl, dass Deutschland so ein bisschen an Tempo verloren hat. Teilst du diesen Eindruck oder wird unser Land oft schlechter geredet, als es tatsächlich ist?
Ich denke, das trifft beides zu. Also ich sehe es genauso. Ich sehe keinerlei Verbesserung durch unsere Politik, die wir aktuell haben. Ich habe Merz damals selbst gewählt. In der tiefen Überzeugung, er ist wirtschaftlich affin und ist ein Wirtschaftskanzler und genau das, was wir brauchen. Und ich habe mir deutlich mehr von ihm versprochen, als jetzt rumgekommen ist. Auf der anderen Seite glaube ich immer noch an dieses Land. Also man liest ja Zahlen, dass Leute auswandern, weil sie einfach die Schnauze voll haben. Das käme zum Beispiel für mich nicht in Frage. Ich glaube an dieses Land, ich liebe dieses Land und ich bin mir absolut sicher, dass wir die Kurve kriegen. Wir haben unglaublich kluge Köpfe hier, wir haben viel Potenzial. Wir brauchen jetzt nur einfach Rahmenbedingungen, die zulassen, dass dieses Potenzial sich auch wirklich entfaltet.
Ja, diese Rahmenbedingungen, die sind auch Thema unseres heutigen Podcasts. Warum wir aber heute so ein bisschen sprechen, ist, wie kam ich denn überhaupt auf dich? Liebe Christina, das wird vielen so gegangen sein, die schon mal über deinen Namen gestolpert sind und dich danach mal so ein bisschen näher betrachtet haben. Denn die wenigsten Unternehmerinnen landen ja in der Heute-Show im ZDF. Du schon. Hast du damals zuerst gedacht, wie schön oder eher hoffentlich werde ich jetzt nicht komplett auf die Schippe genommen?
Ganz ehrlich, weder noch. Also das ging so schnell. Wir standen da in der Gruppe zusammen und haben uns unterhalten und plötzlich hat mir Fabian Köster das Mikro in die Nase gehalten und mich gefragt, so sinngemäß, wie sehen Sie die wirtschaftliche Lage in Deutschland? Also ich hatte keine große Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde oder ob ich durch Kakao gezogen werde, sondern ich habe einfach
reagiert. Und deine Antwort war besäufniserregend.
Genau.
Magst du uns kurz ein bisschen mitnehmen, in welchem Rahmen ist das passiert?
Das ist passiert beim Zukunftstag Mittelstand des BVMW. Der BVMW ist der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, also ein großer Lobbyverband, der den Mittelstand vertritt. Und das war im April, meine ich. Und ja, die Heute-Show hat tatsächlich das ganze Event so ein bisschen begleitet. Und da war nichts groß abgesprochen, sondern wie gesagt, die sind einfach mal immer auf den einen oder anderen Gast dann drauf zugegangen und haben denjenigen halt kurz gefragt. Und ja, ich gehörte dazu.
Ja, du Glückliche.
Ja.
Also ich hatte vor wenigen Tagen Wolfgang Bosbach bei mir zu Gast. Sehr geschätzt, auch parteiübergreifend und wirklich ein toller Gesprächspartner und auch ein toller Mensch. Wir kennen uns schon einige Jahre. Und ich hatte ihn auch gefragt, Mensch, sind Sie eigentlich froh, jetzt nicht mehr im Bundestag zu sitzen, so ein bisschen das hinter sich zu lassen? Es waren ja damals auch andere Zeiten. Vermissen Sie die Heute-Show? Und er meinte, naja, also ganz ehrlich, er hat sich das mal einmal angeschaut, aber so, er schaut kaum noch Fernsehen. Wie ist das denn bei dir?
Ich schaue tatsächlich auch wenig fern. Also wenn, dann ist es irgendwas aus einer Mediathek, so auf irgendwelchen Doku-Channels oder sowas. Also dass ich mir ganz gezielt Dokumentationen oder was Ähnliches anschaue. Aber jetzt irgendwie so im Free-TV rumseppen ist auch nicht meine Art. Ich höre tatsächlich ganz viel Podcasts.
Na, das ist schon mal gut. Dann hast du jetzt noch einen mehr auf deiner Liste.
Absolut. Ja?
Ich frage das auch, weil wir ja in einer Zeit leben, in der ein einziges Video innerhalb weniger Stunden, manchmal auch Minuten, wirklich hunderttausende Menschen ja auch erreichen kann. Ist das denn für Unternehmerinnen heute eher eine Chance oder manchmal vielleicht auch ein Risiko?
Beides. Also ich meine natürlich, also jetzt, du hast es angesprochen mit der Heute-Show, dieser Clip, an dem ich antworte, die Lage ist besäufniserregend, ging, glaube ich, millionenfach durchs Netz.
Ja.
Das danach folgende Interview nicht. Also ich habe noch ein paar mehr Sätze gesagt, das hat kein Schwein interessiert. Es ist so, ja. Also natürlich kann da in dem Moment dein Bekanntheitsgrad wahnsinnig schnell in die Höhe schießen. Ob man sich jetzt natürlich persönlich darüber freut, dass man für eine Aussage wie die Lage ist besäufniserregend millionenfach angeguckt wird, weiß ich nicht. Ja, ich hätte mir gewünscht, es wäre vielleicht etwas gehaltvollerer Inhalt gewesen, der dann da so zu Begeisterungsstürmen führt, aber ja, mein Gott, ne? Ja, also wie gesagt, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil zum einen kannst du natürlich schnell viele Menschen erreichen, du kannst dich aber halt auch ganz schnell fürchterlich in die Nesseln setzen.
Also diese gehaltvollen Zeiten sind auch vorbei.
Ja, also ich denke halt auch. Das ist auch zum Teil, wenn man das jetzt auf den Wahlkampf zum Beispiel schaut, ja. Früher, wenn du dich über Politik informieren wolltest, musstest du, sagen wir mal, zumindest einen halbseitigen Zeitungsartikel lesen.
Ja.
Um so grob zu wissen, worum geht's denn. Heute, gefühlt zumindest, reicht für viele Menschen ein 30-sekündiges Video auf TikTok. Dass du natürlich in 30 Sekunden keine wirkliche inhaltliche Botschaft rüberbringst, sondern eher irgendwas, was halt einfach Aufmerksamkeit generiert, ist ja klar. Aber ich glaube, dass viele junge Menschen oder viele Menschen generell, nicht nur jung, sich gut informiert fühlen, wenn sie einfach 3, 4, 5 TikTok-Videos angucken und sagen, tschakka, ich habe eine Ahnung. Und dann fehlt jeder Hintergrund. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum gerade Parteien an den Rändern des Verfassungsbogens auch so viel Zulauf haben.
Ich bin da komplett bei dir. Das bestätigen ja auch die Gäste, die schon aus dem politischen Spektrum bei mir waren, zum Beispiel SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf oder auch Felix Banatschak von den Grünen. Die haben mir das beide in der Aufzeichnung erzählt, dass es ja früher so war, man ist nach vorne gegangen zum Redepult im Deutschen Bundestag. Man hat eine Rede vorbereitet mit seinem Team, mit seinem Referenten, sprach dann irgendwie 10, 12 Minuten und dann wurde das eben bei Phoenix übertragen, beispielsweise. So, heutzutage ist das so in vielen Büros, da kommen dann die Referenten auf einen zu, die Social Media Experten und sagen, okay, das ist deine Rede, 10, 12 Minuten, 5 Minuten. Hier hast du den rot markierten Satz. Auf den kommt es an. Der ist irgendwie 12 Sekunden lang. Und den musst du so entrüstet vortragen oder begeistert vortragen, dass er hängen bleibt. Das sind die 15, 12 Sekunden, die später auf den sozialen Kanälen dann funktionieren werden. Ja, das sind die neuen Zeiten.
Die haben mit Sicherheit auch Vorteile, um Gottes Willen. Ich will das gar nicht verteufeln. Ich will nur, denke ich, darauf hinaus, und da bist du vermutlich auch bei mir, dass man sich sowas halt klar machen muss. Ja, dass die Art, wie wir Informationen konsumieren, eine andere ist und natürlich auch damit der Informationsgehalt ein anderer ist. Das heißt nicht unbedingt, dass es schlechter ist, es ist halt anders.
Wie viel Humor braucht man denn deiner Meinung nach, wenn man sich öffentlich zu politischen Themen äußert? Ich frage das auch im Hinblick auf Friedrich Merz, dem man ja jetzt nicht unbedingt nachsagt, dass er der humorvollste ist im Umgang mit Medien.
du brauchst Humor und du brauchst ein dickes Fell. Und gerade, also jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf diesen Paragraph 188, den es ja jetzt nicht erst neu gibt, sondern der wurde ja einfach nur überarbeitet. Und gerade mit Blick auf diesen Paragraph, muss ich ehrlich sagen, würde ich mir von unserer Politikerriege mal so ein bisschen mehr dickes Fell erwarten. Also wenn man sich Helmut Kohl anschaut in diesem wunderbaren Interview, ich glaube, es war mit Günther Jauch, wo er, ich paraphrasiere jetzt so ein bisschen, sagt, naja, als Politiker bist du der Hahn auf dem Kirchturm und bist jedem Sturm ausgesetzt.
Ja.
Und ich bin freiwillig Parteivorsitzender geworden, ich bin freiwillig Kanzler geworden, jetzt muss ich also auch quasi freiwillig herhalten, wenn man mich durch den Kakao zieht. Der hat nie in seinem Leben, glaube ich, irgendjemanden angezeigt. Angela Merkel übrigens auch nicht. Und wenn ich dann sehe, dass es mittlerweile schon NGOs gibt, die sich darauf spezialisieren, das Netz zu durchforsten, wenn jemand ein Politiker Schwachkopf, Lügenfritze und sonst wie nennt, und das dann zur Anzeige bringen, wo ich denke, also wenn ich mir dann andere Politiker anschaue, ja, wie einen Wolfgang Kubicki zum Beispiel, oder jetzt mal, um aus dem politischen Spektrum rauszukommen, einen Ulf Poschardt. Ja. Man kann von den Leuten halten, was man will, ist mal egal. Aber was die sich manches Mal anhören müssen und trotzdem sagen, ich stehe da drüber, finde ich bemerkenswert. Und wenn ich dann eben Politiker der ersten Reihe anschaue, eine Frau Strack-Zimmermann, ein Merz, Habeck, Baerbock und Co. Ja, ich meine, die Hauptkläger, sage ich mal, sind ja bekannt. Dann finde ich das, ehrlich gesagt, armselig, ganz ehrlich.
Haben wir denn deiner Meinung nach auch so ein bisschen die Leichtigkeit verloren? Oder Entspanntheit? Ich glaube, Entspanntheit trifft das eher.
Entspanntheit, oder ich würde noch einen Begriff draufsetzen und sagen, es ist Souveränität.
Ja.
Wir haben Souveränität verloren, die Souveränität, über solchen Dingen drüber zu stehen. Was anderes ist es, wenn über soziale Medien oder welchen Kanal auch immer irgendwelche Drohungen ausgesprochen werden. Ja, sei es, keine Ahnung, ich stech dich ab oder ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen oder irgend so ein Scheiß.
Ja.
Da müssen wir nicht drüber reden, das muss geahndet werden. Aber wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, keine Ahnung, der und der ist ein Idiot, meine Güte, dann denke ich mir, Alter, wenn du damit nicht klarkommst, bist du im falschen Job.
Ja, so ist es. Kann denn Satire manchmal vielleicht eher Wahrheiten aussprechen, die in zum Beispiel in Talkshows untergehen?
Also ich finde, die Wahrheit muss man generell in jedem Format sagen können dürfen. Also völlig egal, ob das jetzt Satire ist oder ob das jetzt eine Polit-Talkshow ist. Satire erreicht vielleicht manchmal mehr Menschen, weil es auf eine humorvolle oder auf eine, sag ich mal, weniger trockene Art vermittelt wird.
Ja.
Womit man vielleicht ein größeres Publikum anspricht, als jetzt der Politiker, bei dem, wie du vorhin gesagt hast, die 12-minütige Rede auf Phoenix übertragen wird. Sprich.
Ich wollte dir nicht unterbrechen, ich wollte dir nur zustimmen. Das ist absolut richtig, was du sagst, ja? Ja.
Also von daher glaube ich, dass Satire vielleicht einfach manches Mal einen größeren Zuhörerkreis erreicht. Ja. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man die Wahrheit schon in jedem Format sagen können sollte.
Ja, das höre ich oft, wenn ich mit meinen Gästen spreche, dass sie alle das Gefühl haben, dass der Umgang etwas vernachlässigt wird in der Gesellschaft, dass wir uns gar nicht mehr in die Augen schauen können und vielleicht auf Augenhöhe auch miteinander sprechen können, ohne das Gefühl zu haben, man wird falsch verstanden.
Ich generell finde, ist die Diskurskultur in unserem Land ziemlich abhanden gekommen. Also ja. Das fängt schon im Bundestag an, wenn ich mir das von früher anschaue. Ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber ich meine, hier gerade in Bayern ist Franz Josef Strauß nach wie vor eine gestandene Persönlichkeit, die jeder kennt. Wenn man sich anschaut, wie der manches Mal gewettert hat und trotzdem konnte man sich danach ganz vernünftig unterhalten. Und wenn ich mir hier heute den Bundestag anschaue, Norbert Lammert nannte ihn immer das Hohe Haus. Ja, und dann denke ich mir, wie die manches Mal dort miteinander umgehen, wie auch aus dem Plenum heraus provoziert wird. Da hat einer eine Cabbie auf und dann wird der dreimal ermahnt. Das heißt, nimm mal die scheiß Cabbie ab, verdammt, ja. Es ist die Hausordnung, Herrgott, nochmal. Und dann sitzen die provokativ da drin oder mit irgendwelchen Aufdrucken auf T-Shirts, wo ich sage, es ist ganz klar untersagt, dass da was draufgedruckt ist. Verdammt nochmal, halt dich halt dran.
Ja.
Ja, aber es ist für mich eine Form von Provokation um jeden Preis, die überhaupt nicht zielführend ist. Und das ist für mich eine Art von Diskurs oder zwischenmenschlicher Auseinandersetzung, was hier abhanden gekommen ist, was ich furchtbar bedauerlich finde, weil das automatisch auch dazu führt, dass viele Menschen, glaube ich, das Gefühl haben, sie können nicht mehr alles sagen, sie dürfen nicht mehr alles sagen. Wehe dir, du äußerst dich nicht in gewisser Weise politisch korrekt, was auch immer das dann heißen mag. Und das finde ich zum einen sehr schade und zum anderen ist es eine Bedrohung der Demokratie.
Ja, das Thema hatte ich auch mit Wolfgang Bosbach in der letzten Folge. Da haben wir auch so ein bisschen über die Deutschlandflaggen gesprochen. Also wenn ich im Ausland unterwegs bin, ich bin gerne in Spanien, erst in Griechenland und Co., da haben die einen unheimlichen Stolz auch auf ihr Land. Und ja. Ich finde, wir Deutschen können doch auch stolz sein auf das Deutschland heute. Also mit unserer jetzigen, mit unserer Geschichte natürlich der Vergangenheit, aber mit dem modernen Deutschland, mit dem weltoffenen Deutschland, in dem wir jetzt leben. Aber wenn du eine Deutschlandflagge auf deinem Balkon hisst, wirst du oft schon schräg angeschaut. Und das finde ich persönlich. Ich habe auch sehr viele Freunde unterschiedlicher Nationalitäten, die bestätigen das und sagen, warum tickt ihr so? Das kann doch nicht sein. Ihr könnt doch stolz sein auf das gute alte Deutschland oder das neue Deutschland.
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also mir geht es genauso. Ja, ich bin stolz auf mein Land. Ich liebe mein Land. Und ich habe mich mal unterhalten mit einem Migranten, der gesagt hat, ihr sagt immer, wir sollen uns integrieren. Worin sollen wir uns denn integrieren? Was sollen wir denn annehmen? Ich sagte, ihr schämt euch doch für alles, was eure Kultur ausmacht. Mhm. Ja, du darfst doch in Deutschland schon gefühlt keinen Nationalstolz zeigen oder irgendwas. Sagt er, in was soll ich mich denn integrieren? Was ist denn bei euch Kultur? Da wird doch sofort drauf gedroschen, dass wir Multikulti sind und dass wir weiß ich nicht was. Das ist ja alles schön und gut. Können wir auch sein, sollen wir auch sein. Aber wenn wir wollen, dass Menschen sich integrieren, dann müssen wir denen auch sagen, worin sie sich integrieren sollen.
Und vor allem müssten wir es auch vorleben.
Wir müssten es vorleben mit einem gewissen Nationalstolz, ja, und der hat jetzt nichts mit Nazitum und weiß ich was zu tun.
Ja.
Wir müssten es vorleben und wir müssten halt einfach auch mal sagen, ja, was sind denn unsere Werte, von denen wir wollen, dass ihr euch integriert?
Wenn du morgens, liebe Christina, die Nachrichten einschaltest, wenn wir schon von Werten jetzt sprechen, welches Thema beschäftigt dich denn derzeit am meisten? Welche Werte sind vielleicht auch abhanden gekommen?
Boah, was beschäftigt mich? Natürlich die Wirtschaftslage, ne? Also ich meine, als Unternehmerin hängen wir direkt oder indirekt an allen möglichen Entscheidungen, die getroffen werden. Sei es jetzt zum Beispiel Energiepreise, jetzt natürlich auch der Iran-Krieg, der die Benzinpreise in die Höhe treibt und den Ölpreis und damit natürlich auch den Benzinpreis. Unsere Leute fahren mit Verbrennerautos auf die Baustelle. Das schlägt bei uns natürlich ganz, ganz brutal ins Konto. Das ist natürlich eine Lage oder generell die Konfliktlage der Welt, die mich einfach umtreibt und beschäftigt. Ich glaube, es gibt niemanden, den das kalt lässt, ja.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob wir auch nicht auf internationaler Ebene eine gute Form von Diskurs verloren haben.
Das kann durchaus sein. Also wenn man sich die Diskussionen anschaut, die in Brüssel geführt werden oder auch an anderen Orten, dann schüttel ich zumindest oft den Kopf und denke mir, wo sind wir nur angekommen inzwischen, dass wir jegliche Unterhaltung verloren haben, die auch zu einem Ergebnis führt. Also man spricht ja sehr viel, man plant sehr viel, aber wo sind denn bitte jetzt die Ergebnisse, die auch dem Gegenüber, also den Bürgerinnen und Bürgern dann in Europa auch einen Vorteil bringen? Aber was uns ja heute auch auf jeden Fall mal interessiert, liebe Christina, deswegen bist du ja auch da. Du bist ja Unternehmerin und du bist nicht in das Unternehmen hineingewachsen, sondern erst später eingestiegen. Dein Bruder sagte damals irgendwie sinngemäß, ich möchte das nicht alleine machen. War das denn für dich eher so eine Einladung oder ein Satz, der dein Leben auch wirklich verändert hat?
Ich würde mal sagen, beides. Also als mein Bruder das gesagt hat, also wir hatten vorher auch mit unserem Vater schon drüber gesprochen und hat gesagt, er hat nicht mehr ewig Bock, das weiterzumachen. Und als mein Bruder gesagt hat, er würde es gern weiterführen, aber eben nicht allein, habe ich gesagt, ja klar, dann steige ich mit ein. Also für mich war das eine Einladung oder auch schon eine Art Berufung, ja. Und natürlich, mein Leben verändert, oh ja. Also mehr, als ich es mir vermutlich je hätte vorstellen können.
War dein Vater denn auch derjenige, der dir die Verantwortung vorgelebt hat?
Ja, natürlich. Also mein Vater und auch mein Opa, das ist ein klassischer Familienbetrieb. Das heißt, bei Familienfeiern im größeren Rahmen oder auch einfach nur beim Abendessen zu Hause war natürlich die Firma immer Thema. Also da wurde immer drüber gesprochen, was lief gut, was lief schlecht. Ich komme ja noch aus einer Kinderzeit ohne Handy. Ja, kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. So alt bin ich schon.
Naja, das lassen wir jetzt mal so stehen.
Nein, aber ich kenne noch Urlaube, also wenn mein Vater im Urlaub war, dann hat der Telefontermine mit seiner Sekretärin ausgemacht und ist dann entweder im Hotel an die Rezeption und hat telefoniert oder wir sind rechts rangefahren in ein Telefonhäuschen. Das gab es damals noch.
Kenne ich auch noch.
Na, kennen wir noch? und hat dann also mit dem Büro telefoniert. Später hatte mein Vater eines der allerersten Autotelefone. Diese riesengroßen Knochen mit der Antenne oben drauf, im C-Netz, glaube ich, war das. Rotzeteuer, grottenhafte Verbindung, aber er war halt immer erreichbar. Warum? Weil er erreichbar sein musste als Chef. Und so habe ich das von Kindesbeinen an erlebt und so lebe ich es heute im Prinzip auch.
Und du hast dich dann entschieden, Verantwortung für ein Familienunternehmen zu übernehmen. Wie alt warst du damals?
Also als ich eingestiegen bin in die Firma, das war 2017, also 9 Jahre her.
Okay, gut. Nee,
doch, ja.
Ja, doch. Dein Alter hast du immer noch nicht verraten. Musst du auch nicht, ne? Aber ich bin natürlich so ein bisschen gespannt.
Ich kann nicht gerne sagen, kein Problem.
Da sind wir ja, schau mal, ich bin Baujahr 1983, also da tun wir uns ja wirklich nicht viel.
Ja, siehst du, ja, ich auch, ich werde heuer 43.
Ja, und da sagst du bist alt. Entschuldige mal bitte. Wir sind.
Weißt du nicht, Frauen werden alt, Männer reifen wie guter Wein.
Ja, das ist wohl wahr, aber ich finde auch mit 42 und 43, egal ob Frau oder Mann oder divers, völlig egal, ist man noch, gehört man nicht zum alten Eisen. Auch dieses Best-Ager, also ab 50, ja, 50 ist das neue 40. Also ich hatte hier schon Podcast-Gäste, die waren über 90 und hörten sich an. Anneliese Hackmann, falls sie uns mal wieder zuhört, Anneliese Hackmann, eine bezaubernde Frau, 90 Jahre alt und die Katzenlady Europas, die hat die Katzengesetze mit ausgehandelt in Brüssel. Also jeder, der eine Katze zu Hause sitzen hat oder für den Kater arbeitet zu Hause, darf Anneliese Hackmann danken. Die hat da viel erledigt.
Ach nein, wie geil ist das denn bitte?
Das nur am Rande. Googlen. Musst du mal googeln und dann am besten noch die Podcast-Folge anhören.
Ja,
genau.
Selbstverständlich.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also du hast dann irgendwann diese Verantwortung auch für ein Unternehmen, für dein Familienunternehmen mit übernommen. Hast du denn jemals das Gefühl gehabt, dafür auch ein Stück Freiheit aufgeben zu müssen?
Ja, natürlich. Also ich empfinde es als Privileg, dieses Unternehmen führen zu dürfen. Und mit jedem Privileg geht auch eine Verpflichtung einher. Und damit natürlich auch irgendwo ein Stück weit Verlust von Freiheit. Ich habe es gerade gesagt, mein Vater hat einen Teil seines Urlaubs damit zugebracht, mit dem Büro zu telefonieren. So ist es bei mir auch. Mhm. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt 14 Tage nicht da und tschüss. Sondern ich bin erreichbar und das ist für mich schon auch eine Form von Freiheitsverlust. Auf der anderen Seite gewinne ich auch so unglaublich viel Freiheit. Also ich kann meiner Berufung nachgehen, auch wenn das jetzt furchtbar pathetisch klingt, aber es ist so. Ich kann meinen Lebensentwurf so leben, wie ich das für richtig halte. Ich finde unglaublich viel Erfüllung in dem, was ich tue in meinem Beruf.
Ja.
Und es ist für mich eine Freiheit, ein Freiheitsgewinn. Also ich kann meine Zeit komplett frei takten. Ich kann ja nicht tun lassen, was ich will, weil natürlich ein Rahmen gebunden. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Also ich empfinde das durchaus als Freiheitsgewinn.
Nein, ich verstehe es überhaupt nicht. Oh Mann, nee, natürlich verstehe ich das und ich glaube, wer selbst Verantwortung trägt und Personalverantwortung hat, der weiß auch, dass man eben nicht das Telefon dann irgendwann weglegen kann um 16 Uhr oder sagt am Freitag um 12, jetzt habe ich mal Feierabend. Hat man schon irgendwie, aber man trägt eben diese Verantwortung 24 Stunden.
Genau, ich empfinde das aber nicht als Belastung und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist gut. Das hört man, das merkt man dir ja auch an. Du bist ja mit großem Engagement auch bei der Sache. Und was ich auch sehr spannend finde, euer Unternehmenssitz, der liegt in Strullendorf. Das ist eine Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Bamberg. Und wer es bis jetzt noch nicht gehört hat, wir sind beide aus Oberfranken.
Haha, genau.
Ja, also daher möchte ich die Frage jetzt auch mal an dich stellen. Ich kann mir die Antwort schon fast denken. Welche Rolle spielt denn diese Verwurzelung für euren Erfolg?
Also ich sag mal, für den rein unternehmerischen Erfolg jetzt eher weniger, aber für mich persönlich ganz, ganz stark, weil das Grundstück, auf dem die Firma auch steht, ich wohne da übrigens auch, also das ist quasi permanentes Homeoffice, das Grundstück hat mein Opa gekauft und entwickelt und ich wohne auch im Bungalow, in dem meine Großeltern gewohnt haben und mein Opa und ich waren zeitlebens unglaublich eng miteinander und jetzt hier quasi auf dem Grundstück sein Erbe fortzuführen, in den Räumlichkeiten, in denen er auch war, das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Also von daher ist dieser Firmensitz für mich persönlich sehr wichtig.
Und du sagst auch, dass du deine Schwächen kennst, aber ebenso offen mit deine Stärken kennst, aber ebenso offen mit deinen Schwächen umgehst und gerade aus schlechten Führungserfahrungen viel gelernt hast.
Ja.
Was können denn Mitarbeitende von dir erwarten?
Oh Gott, ich würde mal sagen, Nahbarkeit, Menschlichkeit. Ich glaube, ich bin authentischer, ein sehr authentischer Mensch. Ich trage meine Emotionen im Gesicht, die fröhlichen und die weniger fröhlichen. Respekt. Ja, ich glaube, das ist so das, was mir spontan einfällt.
Ja, du hast auch einmal gesagt, dass du von schlechten Chefs fast mehr gelernt hast als von den guten. Gibt es da eine Begegnung, die dich bis heute geprägt hat?
Gut, gekündigt in, ich habe in Agenturen vorher gearbeitet, also ich komme ja aus der Geisteswissenschaft und habe vorher in der PR und in der Unternehmenskommunikation gearbeitet.
Ja.
Und ich hatte in der Agentur gekündigt und habe das mit meinem direkten Vorgesetzten gemacht und der ist los und hat sofort den Chef geholt. Und dann hat dieser Chef, der Inhaber, mich eine Dreiviertelstunde lang so abgekocht, dass ich heulend in dem Zimmer saß. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Und also war wirklich völlig am Ende mit den Nerven, dass das nicht sein kann und ob ich mit der Konsequenzen im Klaren bin und. Und das ist für mich so ein ganz konkretes Beispiel eines schlechten Chefs oder eines Chefs, der sich selbst nicht im Griff hat.
Gut, und das möchte man dann natürlich auch seinen Mitarbeitenden nicht mit auf den Weg geben. Ich glaube, daraus lernt man ja auch aus diesen schlechten Erfahrungen.
Absolut. Also mir ist das tatsächlich dann auch passiert. Ich habe einen Mitarbeiter, der für den wir sehr viel auch gemacht haben und der war dann ein paar Jahre bei uns und hat gesagt, ja, er überlegt sich beruflich zu verändern. Er hat da bei der Familie ein Angebot. Und meine erste Reaktion, mein erster Gedanke war natürlich, boah, du Arsch. Ja, aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe gedacht, nee, du gehst jetzt hier mal zwei Schritte zurück. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, du pass auf, das ist natürlich für uns ein herber Schlag. Wenn du gehen würdest, wäre das sehr bitter. Aber du musst das für dich entscheiden, denn du musst mit dieser Entscheidung happy sein. Und mach dir Gedanken, das Gespräch war bestimmt eine Stunde lang. Und End vom Lied ist, wir hatten am Donnerstag gesprochen und er sagte mir, am Montag meldet er sich und gibt mir Bescheid, wie er sich entschieden hat. Er hat mich Sonntag angerufen und hat gesagt, du weißt du was, ich bleib bei euch. Du hast so cool und so entspannt reagiert und ich habe mich so wohl gefühlt und ich sag, nee, das ist meine Firma, bei euch will ich weiterbleiben.
Schön.
Ist
er denn heute noch bei euch?
Ja.
Wow, das ist toll. Ja, also euer Unternehmen beschäftigt ja auch Menschen aus, ich glaube, über 10 Nationen. Was hast du durch diese Vielfalt über Menschen gelernt, das dir auch kein Studium hätte vermitteln können?
Oh Gott, ganz viel. Toleranz. Diesen wunderbaren Spruch, try first to understand, then to be understood. Ja, jeder Mensch hat für das, was er tut, einen Grund. Und auch wenn mir dieser Grund vielleicht total lapidar erscheint und ich mir denke, ist das für denjenigen offensichtlich ein ganz wesentlicher Punkt, das zu tun, was er gerade tut. Und da zu versuchen, sich hineinzuversetzen, finde ich, ist jetzt nicht nur bei Menschen mit Migrationshintergrund, sondern einfach auch generell bei Menschen ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch von Führung. Aber ja, also gerade mit Menschen, die vielleicht auch nicht aus der EU kommen, kulturelle Offenheit, das sind Menschen, die so viel zu erzählen haben, die ein völlig anderes Leben gelebt haben als ich bisher und von denen man einfach, was das angeht, wahnsinnig viel lernen kann. Also ich bin jedes Mal dankbar, wenn mir auch einer meiner Mitarbeiter irgendwas erzählt aus seiner Herkunft oder aus Umständen, wie er hierher gekommen ist, bewegt mich das zum einen und wie gesagt, zum anderen nehme ich immer irgendwas mit, was ich für mich als Learning verbuchen kann.
Ja, das ist wichtig und das ist gut, liebe Christina.
Absolut.
Stell dir mal vor, morgen würde ein junger Mensch, noch jünger als du, vor dir stehen und sagen, ich möchte Unternehmer oder Unternehmerin werden. Würdest du spontan sagen, mach das oder würdest du erstmal ganz viele Fragen stellen?
Also ich würde sagen, mach das, weil das Unternehmergehen hast du entweder oder du hast es nicht. Ich glaube, das kann man an und für sich nicht lernen. Aber wenn jemand schon dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis hat, sich selbstständig zu machen, dann würde ich jetzt mal sagen, hat er dieses Unternehmergehen. Und ich glaube tatsächlich sogar, dass eine gewisse Blauäugigkeit manchmal helfen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen. Ich habe dir gesagt, ich komme aus einer ganz anderen Ecke und bin sehr blauäugig in das Familienbusiness mit reingegangen. Und ich glaube manchmal, wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet, hätte ich gesagt, boah, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Da ich es aber nicht wusste, sondern mit einem gnadenlosen Optimismus an die Sache rangegangen bin, habe ich es gemacht. Wobei, ich muss einen Einschub bringen. Ich habe schon immer gewusst, was ich kann und auch, was ich nicht kann. Und ich habe von Anfang an die Dinge, die ich nicht konnte und auch heute noch nicht kann, das ist das Thema Jurist, ja, das ist das Thema Steuer, das ist das Thema Finanzen im Detail. Dafür habe ich mir halt einfach Leute ins Boot geholt, die damit ihr Geld verdienen und damit richtig gut sind. Wo ich sage, ich muss nicht alles können und ich muss nicht alles wissen. Ich brauche nur jemand an meiner Seite, der es kann.
Aber alleine diese Aussage qualifiziert dich ja schon als Arbeitgeberin. Denn wenn man weiß, was man kann und vor allem, wenn man weiß, was man nicht kann, dann ist es doch schön. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die wünschen wir uns ja alle, die sind wir selbst nicht. Du setzt dich ja auch intensiv mit Unternehmensnachfolge auseinander. Du warnst davor, dass Bürokratie und Unsicherheit junge Menschen von unternehmerischer Verantwortung abstecken kann. Wie steht es denn um die Bürokratie in Deutschland?
Es ist eine Katastrophe. Also ich glaube, wir hatten, lass mich lügen, 2025 145 Milliarden Bürokratiekosten. Also ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, über irgendwelche Löcher im Haushalt, ne?
Ja, ich habe die Zahlen jetzt nicht vor Augen, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es sich in dieser Größenordnung bewegt.
Ich meine, es ist vom IFO-Institut.
Ja.
Also die Zahl ist mit sich, also es ist auf jeden Fall eine dreistellige Milliardensumme.
Ja.
Und Bürokratie wirkt im Prinzip jede Art von Fortschritt, von unternehmerischem Mut, von Enthusiasmus ab. Weil ich kann gerne ein Beispiel bringen.
Gerne.
Als die Firma, also als mein Opa die Firma gegründet hat, waren es 100 Leute mit 7 Leute im Büro. Heute sind wir 30 und haben 7 Leute im Büro. Und es liegt nicht daran, dass die Leute heute dümmer sind als vor 30, 40 Jahren, sondern dass wir uns zu Tode verwalten. Und ich denke, dieses Beispiel, das ist tatsächlich realistisch. Also, ne, die waren damals knapp 100 Leute mit 7 Leuten im Büro. Das war in den 80er Jahren, als mein Opa die Firma geführt hat. Und wie gesagt, heute sind es 7 bei 30 Mitarbeitern. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Also die Politik, das ist ja nicht nur erst Merz, der kommt und sagt, wir wollen die Bürokratie abbauen. Das war ja auch schon Scholz, die gesagt haben, ja, hier, Bürokratie muss weniger werden. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und nicht weniger.
Ja, mit der Meinung stehst du auch nicht alleine. Und ich glaube, also man sollte vielleicht nochmal erwähnen, es handelt sich ja um einen Malerbetrieb. Ja. Und wenn jemand heute an einen Malerbetrieb denkt, da haben viele wahrscheinlich dann auch erstmal Farbeimer und Pinsel vor Augen. Aber ihr arbeitet ja längst auch mit Robotik, mit digitalen Prozessen, mit künstlicher Intelligenz. Wann hast du denn da gemerkt, das Handwerk von morgen wird völlig anders aussehen als das, was viele vielleicht heute noch im Kopf haben?
Also mein Bruder und ich haben das im Prinzip eigentlich schon gedacht, als ich mit in die Firma eingestiegen bin. Das war dann, wie gesagt, 2017, 2018. Und wir haben dann 2018 auch die Firma komplett digitalisiert. Also nicht über Nacht, sondern in Schritten. Aber das war so der Status, dass wir gesagt haben, wir müssen hier digital werden. Was den Fokus jetzt auf Robotik zum Beispiel angeht, meine ich glaube, das war die Bau 22, wo ein Lieferant von uns oder ein Hersteller, Schrägstrich Lieferant, einen Baustellenroboter vorgestellt hat, den die mitentwickeln. Und wir gesagt haben, boah, wie cool ist das denn bitte? Und seitdem sind wir Technologiepartner und auch Projekt- oder Pilotprojektpartner und sind da quasi als Inputgeber mit dabei. Und da war uns, also spätestens da war uns klar, das Handwerk hat irrsinniges Potenzial, sich weiterzuentwickeln, ist auch schon sehr stark dabei, sich weiterzuentwickeln. Auch wenn natürlich immer noch viele Leute glauben, das ist im Prinzip eine Rolle und ein Pinsel und das war's.
Ja, es geht ja nicht nur um die Rolle und den Pinsel, es geht ja auch in den heutigen Zeiten eben viel um KI, um künstliche Intelligenz. Und viele Menschen haben eben auch Angst, dass Arbeitsplätze ersetzt werden. Hast du denn diese Sorge auch oder glaubst du, dass KI uns eher Zeit für das Wesentliche schenkt?
Also ich glaube, diese Singularität, dieser Moment, an dem KI und Robotik die Weltherrschaft an sich reißen und den Menschen versklaven, so Terminator-like, ja. Ich glaube, dieser Moment wird nicht kommen. Natürlich sehe ich auch Risiken, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich sehe die Potenziale als schwerwiegender und die Chancen, die wir haben, als schwerwiegender als das, was möglicherweise schiefgehen kann. KI unterstützt uns heute schon gerade in so monotonen oder sich wiederholenden Prozessen.
Ja.
Wo du Mitarbeiter, wo du sagst, na ja, da musst du jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, um das umsetzen zu können. Wo KI uns wahnsinnig viel abnimmt und da gerade auch vor dem Hintergrundthema Bürokratie, ja, viel Manpower ersetzen kann, ohne dass ich glaube, dass die KI den Menschen ersetzt. Weil, sage ich mal, ich habe es gerade gesagt, wiederholende Prozesse, monotone Prozesse, alles super. Aber ich glaube, dass das Zwischenmenschliche niemals von KI ersetzt werden kann. Da wirst du immer Menschen brauchen, von Mensch zu Mensch.
Wenn du das schon erwähnst, was glaubst du denn, was würde denn eine geklonte, KI-geborene Christina Böhm besser machen?
Boah, ich glaube, sie wär strukturierter und in ihrer Schreibtischordnung besser als ich.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn also diese Frage habe ich etwas abgewandelt, auch vor wenigen Tagen Harry Weinfurt gestellt.
Oh Gott, was hat er gesagt?
Wir kennen ihn alle noch, der Preis ist heiß, eine Legende. Und Harry meinte, also ich hatte ihn gefragt, wie es denn aussieht, Mensch, Wiederauflage und das ist ja alles gar nicht mehr so einfach. Und der hatte ja tolle Quoten früher, ja. Es war ja sein Bekanntheitsgrad in Deutschland riesig. So,
ja,
und ich meinte, Mensch.
Ich habe ihn auch angeguckt.
Ja, das war Jürg Träger. Geh aufs Ganze.
Hatte oder was das da war, der Zong, genau. Wenn du nicht gewonnen hast. Ja, klar.
Ja, da gab's ja vieles. Ich hatte auch Friedrich Meissner bei mir zu Gast vom Glücksrad und also die Shows waren ja toll. So, und Harry meinte, ja, stell dir mal vor, es würde 12 von ihm geben. 12 Harry Weinforts. Da könnte er von morgens bis abends alles moderieren bei RTL und würde auch nichts mehr kosten. Ja, und dann haben wir so ein bisschen philosophiert und er meinte, ja, da müssen Sie mir aber erstmal mein Gesicht abkaufen und die Stimme, daran erkennt man ihn auch. Aber das ist ja schon ein schwieriges Thema, wenn man sich mal so diese Synchronsprecher anschaut oder auch Schauspieler in Hollywood. Da gibt es Filme, die schon komplett mit KI gemacht werden. Also vielleicht wieder zurück zum Handwerk, das interessiert mich ja dann auch. Was wird denn in deinen Augen ein guter Handwerker in 20 Jahren können müssen, mit oder ohne KI, was heute vielleicht noch gar nicht in der Ausbildung vermittelt wird?
Der Umgang mit Robotik tatsächlich.
Ja.
Also einfach einen Roboter bedienen können und vielleicht, um es jetzt mal in ein vielleicht bekannteres Tätigkeitsfeld zu ziehen, so den kleinen Ölwechsel machen können.
Mhm.
Ja, also wir machen das schon. Also wir bilden unsere Mitarbeiter zum Operator aus. Also Operator wird der Bediener des Roboters genannt, der in der Lage ist, keine Ahnung, ein Update auf der Software zu fahren, der in der Lage ist, wenn das System sich mal aufgehängt hat, es neu zu starten. Ja, so im Prinzip so das Mini-Admin am Rechner. Ja,
ja.
Dazu bilden wir schon Mitarbeiter aus. Und das, glaube ich, wird ein ganz wesentlicher Punkt sein, der das Handwerk, also nicht nur Maler und Lackierer, sondern der generell das Handwerk beschäftigen wird.
Ja, was das Handwerk ja auch beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. Der beschäftigt fast jedes Unternehmen. Wenn ich dich frage, was fehlt euch wirklich? Menschen oder Begeisterung für Berufe? Was würdest du antworten?
Also bei uns jetzt direkt im Betrieb kann ich jetzt ganz arrogant sagen, weder noch. Wir haben wirklich, also wir haben unglaubliche Nachfrage auch an Ausbildungsplätzen. Setzt aber voraus, dass wir uns wahnsinnig in der Region engagieren. Also wir sind in Schulen und halten dort Kurzvorträge zum Beruf des Malers. Wir bieten Praktika an. Wir arbeiten zusammen mit einer Einrichtung hier für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wo wir Praktika anbieten und wo wir so quasi junge Leute schon versuchen, für den Beruf zu begeistern, was auch in weiten Teilen funktioniert. Also wir haben dieses Jahr 4 Azubis fürs erste Lehrjahr, was bei unserer Betriebsgröße schon wirklich viel ist.
Bei 30, ja.
Genau, ne? Also wir mussten auch schon wirklich welche ablehnen. Also ich kann mich da nicht beschweren, aber natürlich, es fehlt immer noch am Verständnis, glaube ich, in der Bevölkerung fürs Handwerk, wobei das besser wird. Vor 10, 15 Jahren hieß es immer noch, was, Handwerker? Nee, 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 aus dir soll mal was Besseres werden.
Ja.
Heute wissen die Menschen, glaube ich, schon, dass gerade das Handwerk wieder goldenen Boden hat, weil KI ersetzt keine Ahnung was an Schreibtischberufen. Aber den Handwerker, der auf die Baustelle fährt und, keine Ahnung, im Altbau eine Wohnung streicht, bei der kein Winkel 90 Grad hat, das wird eine Robotik so schnell nicht können. Das wird auch eine KI so schnell nicht können. Also, dass das wirklich Tun mit deinen Händen, glaube ich, wird in den nächsten Jahren wieder deutlich mehr an Wertschätzung erfahren.
Und das ist auch gut so, liebe Christina. Absolut. Und was auch gut ist, du engagierst dich. Du engagierst dich unter anderem im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, BVMW. Du bist im Wirtschaftssenat engagiert. Du bringst dich in wirtschaftspolitische Diskussionen ein und vieles mehr. Warum engagierst du dich darüber hinaus so stark? Du hast ja eigentlich sehr, sehr viel schon zu tun und dennoch geht dir die Energie nicht aus.
ja, ich bin halt, ich glaube, es ist auch wieder so das Thema Unternehmer.
Ja.
Machen ist, wie wollen, nur krasser. Ich will halt nicht immer nur jammern. Also ich will damit keinem Unternehmer unterstellen, der sich nicht politisch engagiert, dass er nur jammert und keinen Bock hat, was zu machen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass, wenn man gerade das Handwerk anschaut, der durchschnittliche Handwerksbetrieb hat 3,5 Mitarbeiter. Da ist der Chef die ganze Woche auf der Baustelle und macht am Wochenende Abrechnung, Kalkulation, Buchhaltung. Der kann nicht nach Berlin fahren und da in irgendwelchen Podiumsdiskussionen sitzen und Gott weiß was machen. Ja, der fehlt dann als wirtschaftliche Kraft auf der Baustelle. Ich habe das Privileg, dass es bei uns so funktioniert, dass ich mich da mal rausnehmen kann.
Ja.
Und sagen kann, ich kann nach Berlin, ich kann nach Brüssel, ich kann dort die Interessen des Mittelstands und des Handwerks vertreten. Und von daher, ich mache es zum einen sehr gern und eben vor dem Hintergrund, aber eben, dass es auch nicht jeder kann, ist es für mich eine Verpflichtung oder ein, dass ich sage, ich schulde das dem Mittelstand, ich schulde das unserem Handwerk, dass ich mich dafür stark mache, dass wir gehört werden, dass wir eine Stimme haben.
Und wenn du in Berlin bist, dann begegnest du auch regelmäßig Politikerinnen und Politikern. Was würdest du dir wünschen, dass sie häufiger tun? Zuhören oder erklären? Oder beides?
Beides.
Oder auch mal den Mund halten?
Auch. Reden ist guter, Schweigen ist Gold. ich würde mir auch wünschen, dass sie wieder mehr die Nähe zur Bevölkerung suchen würden. Mhm. Zu den Menschen, die sie vertreten. Zur Wirtschaft, zu Unternehmen. Also ich meine, wenn man sich mal anschaut, ich glaube, die AfD ist die einzige Bundestagsfraktion, die Handwerker beschäftigt, also in ihren Reihen hat.
Ja.
Oder generell auch, der Unternehmer wird immer weniger vertreten im Bundestag. Und dabei soll doch der Bundestag oder die Mitglieder des Bundestags sollen ja die Bevölkerung vertreten.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass Politiker sich immer weiter von den Menschen, die sie vertreten sollten, entfernen. Und dass deshalb auch natürlich dann irgendwelche Entscheidungen getroffen werden oder Pakete geschnürt werden, die jenseits aller Vernunft sind. Und ich glaube nicht, dass das Politiker grundsätzlich machen aus Bösartigkeit, sondern einfach oft, weil sie den realen Bezug gar nicht haben. Ich meine, stell dir doch an, wenn Merz sagt, ja, bei dem Vorschlag AU ab dem ersten Krankheitstag und dann sagt, ja, nee, der Mitarbeiter muss ja nicht am ersten Krankheitstag zum Arzt, der braucht ja nur eine AU. Dann sage ich, und woher soll er die kriegen, wenn er nicht zum Arzt geht? Dann geht er am zweiten Tag seiner Krankheit, wenn es ihm vielleicht schon wieder besser geht, zum Arzt, wo er eigentlich auf die Arbeit gehen könnte. Aber er muss ja zum Arzt und sich für den ersten Krankheitstag eine AU holen. Finde die Logik, finde den Fehler.
Und ja,
ich glaube, das würde nicht passieren, wenn unsere Politiker näher an der Realität dran wären.
Ich frage mich das eben auch oft und ich gerade auch bei diesem Beispiel wieder, man merkt ja auch die Zustimmungswerte dann, die den Keller rauschen und diese Spitzenpolitiker sind umgeben von so vielen Beratern, Sprechern. Ich bin selbst hauptberuflich Pressesprecher, also so ein bisschen Kommunikationsverständnis habe ich ja dann auch und ich denke mir dann immer, wer berät dich eigentlich? Ist man so blind? Unterhältst du dich nach Feierabend? Gut, das gibt es in dem Job selten, aber wenn du irgendwann mal außerhalb deiner Blase unterwegs bist, jetzt mal nicht im Regierungsviertel, dich mit ganz normalen Menschen unterhältst und 15 Menschen fragst, was sie dazu sagen und 15 sind der gleichen Meinung und sagen, das ist totaler Bullshit, was ihr da plant da oben, dann könnte man doch vielleicht auch darüber mal nachdenken und das nochmal in Frage stellen.
Du, ich komme genau wie du aus der Kommunikation und ich habe genügend Unternehmen begleitet, auch auf Pressekonferenzen. Und ich frage mich das Gleiche wie du, sage ich mir, sind eure Kommunikationsberater einfach nur scheiße oder hört ihr nicht zu? Also ich denke mir so manches Mal, wenn so ein Politiker dann vors Mikro tritt, wenn ich jetzt dein PR-Berater wäre, ich würde erst dich erschießen und dann mich.
Also ich hoffe nur wörtlich, also nicht wörtlich gemeint, sondern nur sinnbildlich.
Ja, aber da wird es doch wahr, ja, manches Mal.
Naja, das ist, viele sind auch blind, Beratungsassistent. Da hilft der beste Sprecher, die beste Sprecherin nichts. Die sind dann die Ersten, die gehen müssen, ja. Aber es ist das Bauernopfer, das sogenannte. Und
genau, ja.
Ich hatte mal gelesen, mit, ich glaube, bis 43 oder so, schönes Alter, ist man noch fähig, sich auch zu verändern. Und dann ist der Charakter auch gefestigt. Und ich glaube, jemand, der schon vielleicht Ende 60, Anfang 70 ist, der wird sich nicht mehr verändern.
Ja, aber ich glaube, da brauche ich doch dann schon ein hohes Maß an, ich bin unfehlbar, ne?
Ja, gut, aber also, ich glaube, das musst du haben, sonst wärst du nicht in so einer Spitzenposition.
Das kann auch sein. Mhm. Vielleicht ist auch das ein Problem, was unsere Politiker haben, dass sie von ihrer eigenen Unfehlbarkeit überzeugt sind.
Ja. Ja, deswegen hilft auch der Blick ins Ausland. Und da sind wir nochmal beim Thema Afrika. Du engagierst dich auch für Projekte in Afrika. Was hast du dort, liebe Christina, gelernt, das deinen Blick auch so ein bisschen auf Deutschland verändert hat?
Improvisationstalent. Dinge einfach mal nicht ganz so verbissen zu sehen. Und Demut. Mhm. Weil wir Deutschen laufen ja schon wahnsinnig gerne durch die Weltgeschichte mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir können es besser, wir wissen es besser, wir erklären euch jetzt mal, wie der Hase läuft.
Ja.
Zum einen kommt das nicht immer so wahnsinnig gut an. Und zum anderen ist es so, dass, wenn ich jetzt also in Afrika, Ruanda oder Senegal als Beispiel nehme, die machen Dinge anders. Die machen sie deswegen aber nicht schlechter.
Ja.
Und ich glaube, uns täte es mal ganz gut, uns da selber wieder zu hinterfragen. Nur weil jemand etwas anders macht, ist es damit falsch? Dann muss man es natürlich korrigieren. Oder ist es einfach nur anders? Und wenn ich sage, okay, du hast einen anderen Ansatz, aber ich versuche mich da mal hineinzusetzen, wie das Thema try first to understand, then to be understood.
Ja.
Und kann da vielleicht sogar was davon lernen. Ja.
Das wäre schön, wenn man so denkt, denn ich war vor 8 Jahren in Kenia, in Afrika, in Kenia, Nairobi, und war auch auf dem Land in Kisumu, das ist am Viktoriasee, und dort, also eine sehr, sehr schöne Ecke, bin dort dann auch gefahren worden, und dann sieht man natürlich am Straßenrand viele Kinder auch zur Schule laufen, die laufen dann größtenteils barfuß, nicht weil sie sich jetzt keine Schuhe leisten können, Schuhe leisten können für die Schule, aber zum Teil ist das so, aber größtenteils liegt das vielleicht auch so ein bisschen an der Lebenshaltung dort vor Ort, an der Leichtigkeit, an wie man dort eben auch zur Schule läuft, und das machen sie dann über 2-3 Kilometer, aber sie tun das mit einer Freude im Gesicht. Also wenn man die Kids beobachtet und auch die Eltern, da wirkt jetzt keiner traurig. Und das ist ja auch, glaube ich, den Menschen vor Ort wichtig, dass wir nicht immer sagen, das sind die armen Afrikaner, ja. Ich glaube, was uns fehlt, ist so ein bisschen der Blick auch auf uns. Also wir haben genügend Probleme auch vor der eigenen Tür, aber ich glaube, dass wir Deutschen manchmal vergessen haben, wie gut es uns eigentlich auch selbst noch geht.
Natürlich, wir jammern generell auf hohem Niveau.
Das meinte ich damit, genau.
Absolut. Absolut, ja.
Ja. Liebe Christina, zum Ende der heutigen Folge. Wann gehst du denn mit dem Gefühl nach Hause, heute war ein guter Tag?
Oh Gott. Wenn wir im Team irgendeine Herausforderung lösen konnten, wenn ich einem Mitarbeiter oder einem Kunden irgendwie bei irgendwas helfen konnte, das sind manchmal Kleinigkeiten. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich heute irgendeinem Menschen irgendwas Gutes getan habe. Und das meine ich nicht monetär, sondern auf Gott welche Art, Weise auch immer. Sei es mal ein Lächeln, ja, einfach nur mal auch was Freundliches gesagt. Ich meine, der Franke sagt ja, nicht geschimpft ist glück genug. Du verstehst mich, ich weiß nicht, ob meine Podcast-Hörer das auch
verstehen. Ah, unterschätzt mal meine Podcast-Zuhörer nicht, ja.
und dass man das eben dann eben doch nicht macht, dass man sagt, Mensch, ja. Ich lobe jetzt mal jemanden für eine Kleinigkeit, ich bedanke mich. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ich kann auch als Chef Bitte und Danke sagen, da breche ich mir nichts dabei ab.
Ja.
Und wenn dann mich jemand anlächelt oder anstrahlt, dann gehe ich nach Hause und denke mir, heute war ein guter Tag.
So, und jetzt hast du noch die einmalige Gelegenheit, liebe Christina, dem Bundeskanzler als Unternehmerin noch irgendwas mit auf den Weg zu geben. Er wird das wahrscheinlich nie hören. Deswegen kannst du ganz frei raussagen, was du ihm noch mitgeben möchtest.
Was ich ihm mitgeben möchte? Also wenn ich ihn reden höre, nach 14 Monaten, die Bundesregierung hat Tritt gefasst. Dann denke ich mir, und dafür willst du jetzt einen Lorbeerkranz oder wie? Also komm ins Doing, Alter. Komm ins Doing und hör auf zu reden.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen, ja.
Ja,
Ist deswegen krass, aber funktioniert.
Ja, das ist doch schön. Das ist ein schöner Schlusssatz. Also wir haben heute nicht wirklich über Farben gesprochen, aber so ein bisschen über Menschen. Das ist viel wichtiger. Und über Verantwortung und Humor und besäufniserregende Zustände in Deutschland. Liebe Christina, das war mir ein Fest. So von Oberfranke zu Oberfränkin. Und ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute weiterhin. Vor allem Gesundheit und viele gute Ideen auch für die Mittelstadt.
Dankeschön.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.